Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Trifft Sebastian Nübling mit einer Theaterinszenierung über Einsamkeit und Angst den Nerv dieser Zeit? Wie verfolgen die Behörden Angriffe auf Gedenkstätten in Deutschland? Und was sagt das Selbstporträt einer Schwangeren über die Arbeit der spanischen Künstlerin Teresa Sola Abud? Themen dieser Stunde. Mit Poetry Slam begann Kay Tempest Karriere 2006. Vor 4 Jahren für ein vielfältiges Werk von der Biennale in Venedig mit einem silbernen Löwen ausgezeichnet, ist seine Gesellschaftsanalyse in poetischen Worten und Musik auch auf Alben verewigt.
Picture a vacuum, an endless and unmoving blackness. Peace, or the absence at least of terror. Now see, in amongst all this space, that speck of light in the furthest corner, gold as a pharaoh's coffin. Now follow that light with your tired eyes. It's been a long day, I know, but look. Watch as it flickers and then roars into fullness and fills the whole frame, blazing a fire you can't bear the majesty of. Here is our sun. And look. See how the planets are dangled around it and held in that intricate dance. There is our earth.
Aus dem Langgedicht Let Them Eat Chaos, Lass Sie Chaos Fressen von 2016. Heute hat Sebastian Nübling im Deutschen Theater Berlin eine Adaption auf die Bühne gebracht. 7 Schlaflose erzählen über Einsamkeit und Angst vor der Zukunft, während ein Sturm heranzieht.
Komm gerade von der Doppelschicht. Ich bin Pflegerin im Nachtdienst. Es ist 4.18 Uhr. Mir schwirrt der Kopf von dem vollgestopften Tag. Ich weiß, vor Sonnenaufgang finde ich eh keinen Schlaf. Ich sorge mich. I worry. Ich sorge mich heute Nacht um die Welt. Ich sorge mich pausenlos. Ich habe keinen Schimmer, wie ich das rausbekomme aus meinem Hirn.
Mein Kollege Tobi Müller war heute Abend im Deutschen Theater Berlin, um sich die Premiere anzusehen. Wen haben wir da gerade gehört und was für ein Bühnenbild hat Dominik Huber diesem Chaos gegeben?
Das Bühnenbild hat, glaube ich, mit dem Vakuum zu tun, das wir im ersten Ausschnitt von Kay Tempest selber von 2016 gehört haben. Picture a vacuum, denk dir ein Vakuum aus. Und das ist natürlich ein soziales Vakuum, wenn man so möchte. Und da ist so ein langgezogener Catwalk umgedreht, wo ein Gitterrost drauf ist, fast als würde eine U-Bahn unten durchfahren. Man hört auch diese Geräusche am Anfang von U-Bahnen, von Tunneln und so weiter. Ein Ort, wo man nicht weiß, wo er ist, von oben kommen ganz leichte Stroboskopblitze, relativ lange. Das ist ein Ort, der ist nicht tot, der ist nicht lebendig und so geht es auch den Figuren. Das ist ein Halbort, eben ein Vakuum, wo die Leute eben auch unter dieser Vereinzelung leiden. Wir haben gerade gehört, die Schauspielerin Mercy Dorcas Otieno, die Figur heißt Esther, die Namen sind da allerdings nicht so wichtig, ungefähr in der Hälfte des Stückes, die eine Pflegerin ist, das hat sie selbst gesagt in der Nachtschicht, und die wachen alle um 4.18 Uhr auf und können nicht weiterschlafen. Also es ist eigentlich immer ungefähr 4:30 in diesen gut 70 Minuten und die dann so in einen Rant, in eine Anklage verfällt und auch den Kolonialismus von Großbritannien anprangert, die Arbeitsbedingungen und so weiter, die da sehr, sehr aufdrehen mit der Zeit, aber sie kommen aus diesem Ort nicht heraus bis eben am Schluss. Aber das ist quasi diese Anlage, von oben flackert's, unten ist dieser Rost und man nicht weiß, was ist da unten dran. Man kann nicht schlafen, es ist nicht Tag, es ist nicht Nacht, die Bässe dröhnen immer so ein bisschen von Jackie Poloni. Das ist so dieser Halbort.
Das hört sich schwer, das hört sich dunkel an. Mhm. Was hat Nübling da vor allem interessiert?
Nübling, ich verfolge ihn nun wirklich schon 30 Jahre vielleicht. Jugendtheater in Basel, ganz tolle Sachen gemacht, an großen Häusern inszeniert. Spät erst quasi für die sogenannten Erwachsene gemacht. Er interessiert sich immer für Körper. Er interessiert sich immer fürs Zusammenkommen. Er interessiert sich immer für eine Sehnsucht, die Vereinzelung zu überwinden. Das erstaunt mich überhaupt nicht, dass er diesen Stoff gefunden hat oder der Stoff ihn. Das weiß man ja eigentlich nie so genau. Die haben unterschiedliche Probleme, diese Schlaflosen. Es gibt auch einen Bradley zum Beispiel, mit dem geht's gut, der hat eine Eigentumswohnung, der datet viel, der hat immer andere Affären und so, das ist nicht ganz so existenziell wie bei den anderen, aber trotzdem gibt's da ein Mental Health Problem, könnte man sagen. Und es gibt eben diesen Sturm, der auf die Leute zukommt, wo man nicht genau weiß, was ist das eigentlich, was kündet sich hier an, wird das ein reinigendes Gewitter sein oder verdunkeln sich dann die Horizonte doch eher zunehmend. Aber man sieht auch am Anfang, dass der Chor spricht. Das ist eigentlich eine Gruppe, aus der sich die Individuen dann langsam lösen und am Schluss auch wieder dahin zurückkommen. So in der Mitte, in den 50 Minuten dazwischen ungefähr, gibt es dann eben diese 7 Soloauftritte.
Das Langgedicht hat nur eine einzige Stimme. Wie hat Nübling das jetzt gemacht? Dieses Langgedicht in Portionen an die 7 Schauspielerinnen und Schauspieler übergeben worden? Oder gibt es 7 Rollen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt eben diesen Chor am Anfang und am Schluss. Und sonst sind es tatsächlich, also es ist ein sehr großer Eingriff, ne? Weil Kay Tempest hat das damals ganz erzählerisch in der dritten Person dann auch erzählt, wenn es um die Figuren geht. Das heißt, es ist auch ein ganz anderer Ton. Es ist ein Ton, der ein bisschen sanfter, ein bisschen weicher ist. Ich finde auch besser der Zeit um 16:30 entspricht. Natürlich kann man da durchdrehen, ne? Wenn man zu viele Drogenintos hat, wenn man zu viel gesoffen hat, wenn man gerade einen Anfall kriegt, irgendeine Seizure, irgendein Event, aber meistens ist es ja schon eher gedämpft. Das ist hier anders, weil die Personen in der ersten Person sprechen. Das heißt, sie reden schon von sich selber, es wird nicht über sie gesprochen und das macht einen Riesenunterschied tatsächlich. Also wir hören schon auch, ich würde jetzt mal kritisch sagen, so eine Art Stadttheaterton, der immer ein bisschen außer sich ist und zwar sehr schnell und eigentlich dieser Zeit nicht so richtig entspricht, die ich auch kenne. Wer kennt es nicht, zwischen 16:00 und 17:00 mal nicht schlafen zu können, mal zu grübeln, mal die Dinge zu wälzen, mal vielleicht auch eine Krise zu haben, soll ja vorkommen im Leben von ziemlich vielen Menschen, außer bei Nathalie Selig. Also die Frau, die schon am längsten am Deutschen Theater spielt, von diesen 7 Leuten, wo es dann doch auch mal ein bisschen weicher wird, bevor das Ganze dann allerdings wieder zum Chor geformt wird.
Und muss ich mir jetzt vorstellen, dass diese 7 Schlaflosen auf der Bühne sitzen, beziehungsweise liegen oder gibt es da Bewegung?
Es gibt sehr viel Bewegung am Anfang. Sie gehen so hin und her. Das ist eben der Chor. Dann treten sie ab, kommen manchmal auch wieder humoristisch, treten sie so ein bisschen auf, treten dann wieder ab. Es sind aber schon Soli eigentlich bis auf den Schluss. Und da muss man vielleicht auch nochmal sagen, was Nübling und seine Dramaturgen, sein Team wirklich weggelassen hat, was ganz entscheidend ist bei Kay Tempest. Das sind eigentlich 2 Dinge. Das ist zum einen wirklich die Apokalypse. Es gibt bei Kay Tempest die 4 Reiter der Apokalypse aus der Bibel, aus der Johannes-Offenbarung, die aus den Ordenszeichen heraustreten und Pest und so weiter über die Welt bringen. Das ist dann auch bei Kay Tempest in der ersten Person, die reden aus Figuren. Und es fehlt quasi die Anrufung der Liebe am Schluss. Das ist ja bei Kay Tempest immer auch ganz wichtig. Das ist düster, das ist kritisch, das ist brutal, das ist irgendwie rough, aber es ist auch immer unendlich zärtlich. Das Gegenteil dringt quasi immer durch, was sie da will. Nübling ist da ungleich härter. Also er lässt die Apokalypse weg, aber er lässt eben auch die Liebe weg und fokussiert damit, wenn man möchte, eben auch stärker auf die einzelnen Figuren, die er da versucht herauszuschälen.
Also diese Inszenierung unterscheidet sich an mehreren Stellen sehr vom Original. Das Original ist 10 Jahre alt. Wir leben in düsteren Zeiten. So düster wollte es Nübling nicht machen. Wie lautet also das Fazit dieses Abends?
Ich wurde fast ein bisschen nostalgisch, weil die Platte, das Album, das Langgedicht 2016 ist wirklich ganz, ganz große Kunst und hat Kay Tempest als Name auch fast weltweit, zumindest im Westen, durchgesetzt. Es werden die großen Sachen groß angesprochen, die uns immer noch umtreiben. Das ist natürlich eine Klima-Apokalypse, das ist natürlich eine ökonomische Apokalypse, die sich da auch abzeichnet. Da wird sogar über Technologie gesprochen, dass uns die Ohren schlackern im Original, wenn man so möchte. Und die letzten Platten handeln ja eigentlich doch auch eher dann von sexuellen Identitäten. Er ist ein Transmann mittlerweile, das spielt da eine Rolle, wenn man möchte. Jetzt nicht ganz der Rückzug ins Private, aber ein Stück weit schon. Also worüber haben wir in den letzten 10 Jahren gesprochen? Über die Dinge, über die Kay Tempest 2016 gesprochen haben, haben wir, glaube ich, zu wenig gesprochen. Und daran erinnert diese Inszenierung auch wieder in der ganzen Härte, aber nicht in der ganzen. Wie gesagt, die Apokalypse hat er uns ausgespart, der gute Sebastian Nübling.
Tobi Müller über Sebastian Nüblings Inszenierung des Langgedichts Let Them Eat Chaos von Kay Tempest. Die nächsten Vorstellungen am Deutschen Theater Berlin sind am kommenden Mittwoch und Samstag. Wer räumt das jetzt auf? Eine plakative Frage, gestellt wird sie morgen vom PEN Berlin zum 3. Kulturkongress, zu dem Journalisten, Lyriker, Schriftstellerin, Politiker, eine Soziologin, eine Philosophin, ein Übersetzer und mehrere Demokratieaktivisten und Politiker aus 7 Ländern eingeladen sind. Am Telefon ist PEN Berlin Co-Sprecher Dennis Yücel. Schönen guten Abend, Herr Yücel.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Bei dem Motto, wer räumt das jetzt auf, habe ich spontan gedacht, müsste nicht letztlich alles in die Tonne?
Sehr gute Idee. Das wäre ein Motto, das sehen wir uns fürs nächste Mal auf. Jetzt versuchen wir, es ist übrigens, wenn ich das kurz korrigieren darf, das ist jetzt unser vierter Kulturkongress
nach der
Gründung des PEN Berlin im Frühjahr 2022. Und jetzt werden wir versuchen, was aufzuräumen. Und wenn das nicht klappt, dann machen wir das nächstes Mal. Dann borgen wir einfach Ihr Motto fürs nächste Mal.
Okay, was wollen Sie dann aufräumen?
Es gibt ein paar Fragen im Raum, über die wir sprechen möchten, die wir diskutieren möchten. Also eine Sache, auf das ich mich schon sehr freue, ein Format, das wir auch letztes Jahr bei unserer großen Reihe in den Sachsen, Thüringen und Brandenburg ausprobiert haben. Also vorne gibt es eine Diskussion und danach diskutiert das Publikum. Das läuft so intern, läuft das bei uns unter dem Stichwort Saalschlacht. Und die Saalschlacht, die wir morgen führen werden, hoffentlich wird es um das Thema Hassrede gehen. Es gibt ja so eine sehr beliebte Redewendung, die auf dem ersten Moment auch sehr plausibel sich anhört, nämlich Hass ist keine Meinung. Sehr gerne auch vertreten von Leuten, die im nächsten Atemzug dann rufen, ganz Berlin hasst die AfD oder hasst die Polizei oder wen auch immer. Und dazwischen gibt es eine Spannung. Und ich bin sehr gespannt auf die beiden Referate, die diese Saalschlacht anheizen sollen. Die werden nämlich gehalten von Renate Künast auf der einen Seite und von Wolfgang Kubicki. Und danach wird es hoffentlich eine anregende Diskussion im Publikum dann geben.
Der eine ist ein liberaler Politiker, also FDP. Man muss es ja noch mal ein bisschen einschränken. Die andere ist eine Grüne und sie sagen Saalschlacht. Aber wenn ich die Gästeliste inklusive der beiden genannten lese, dann kommt es mir doch ein bisschen wie eine Wagenburg vor all derer, die bange sind. Also wo soll da gestritten werden, was die Hassrede angeht, wenn die der Anlass dafür sind, nicht dabei sind?
Das habe ich jetzt gar nicht ganz verstanden. Wer nicht dabei ist?
Genau, also es wird über Hass geredet, aber doch nicht von denen, die solche Hasspostings oder Hassreden.
Nein, ich glaube, das ist ja, ich glaube, das ist, also diese Redewendung, Hass ist keine Meinung und man muss dagegen vorgehen und man muss sozusagen das Internet überziehen mit Meldestellen, wo man dieses und jenes, es gibt diese Auffassung, ich bin da eher skeptisch und das ist genug zu diskutieren, weil ich glaube, dass das einer der Punkte ist, wo im Namen einer guten Sache, im Namen eines guten Zweckes die liberale Gesellschaft von Leuten eingeschränkt wird, die Freiheit eingeschränkt wird von Leuten im Namen einer guten Sache. Das ist jetzt zumindest meine Ansicht und ich glaube, es gibt genug zu diskutieren, auch wenn wir jetzt nicht Leute einladen, die sagen wir, politisch sehr weit rechts stehen. Ich muss ja auch nicht jeden einladen. Ich werde ja auch nicht auf den Rittergut nach Sachsen-Anhalt eingeladen, wo wir definitiv gerne eingeladen werden möchten.
Die
Leute, die wir eingeladen haben, wir werden ein Thema wird sein, das Verhältnis, das wird auf dem Panel diskutiert werden, ganz klassisch, das Verhältnis Staat, Gesellschaft, NGOs. Wir haben da Timo Reinfrank, den Geschäftsführer der Antonio-Amadeus-Stiftung. Wir haben Jan Fleischhauer, der das sehr kritisch sieht, zum Beispiel, und auch einige andere. Ich glaube, es gibt auch so genug zu diskutieren. Man muss da nicht, ich muss jetzt nicht Gäste aus seinem Dorf in Sachsen-Anhalt einladen, um eine anregende Diskussion zu führen.
Aber ganz prinzipiell, haben Sie auch den Eindruck, dass wir enger zusammenrücken in unseren jeweiligen Blasen?
Ich glaube, also wirklich, wenn Sie sich diese Rednerliste und die Teilnehmerliste anschauen, ich glaube nicht, dass da eine Blase zustande kommt. Und wir sind in Berlin, wir machen jetzt diesen Kulturkongress, machen wir in Berlin. Wir sind nächstes Jahr, denke ich, ich kann da noch nicht so viel verraten, aber wir haben nächstes Jahr wieder vor, wieder aus Berlin rauszugehen, so wie wir letztes Jahr mit der Reihe, die ich eben schon erwähnt habe, in Pirna und Sonneberg und in Schwedt waren. Und ich glaube, wenn es, also das glaube ich wirklich in aller Bescheidenheit sagen zu können, wenn es eine Einrichtung gibt, eine Kultureinrichtung in Deutschland, die versucht, auch aus dem eigenen Milieu herauszugehen, dann gehören wir sicher dazu.
Wer räumt das jetzt auf? Als Motto heißt auch, Sie erhoffen sich, dass es neue Impulse gibt, wie wir tatsächlich die Welt entweder für diesen morgigen Tag oder vielleicht auch ein bisschen mittelfristiger wieder in eine Balance bringen können? Oder ist da der Zenit überschritten?
Das weiß ich nicht, aber ich freue mich zum Beispiel sehr auf unsere Festrednerin, dass wir diesmal Sophie Oxanen sein. Wir hatten letztes Jahr, da waren wir in Hamburg mit dem Kulturkongress, da hat mir Edgar Kerret, der aus dem Stand heraus eine großartige Rede gehalten hat über sehr mitreißend, klug, auch verzweifelt über das Israel nach dem 7. Oktober. Wir hatten vor 2 Jahren E.L. Kennedy, die mit der etwas niederschmetternden Botschaft, aber vielleicht auch ganz in ihrem Sinne, da aufwartete, nämlich tut mir leid, dass alles scheiße ist. Das war quasi ihre zentrale Aussage. Und die hat im ersten Jahr Ayad Akhtar aus den USA, den damaligen Präsidenten des amerikanischen PEN, der gerade auch in unseren Kreisen, der auch unseren Kreisen den Leviten gelesen hat in Sachen Meinungsfreiheit und Cancel Culture und Aufmerksamkeit darauf gelegt hat, dass auch sagen bei den Guten auch manche Sachen im Argen liegen. Ich weiß nicht, worüber Sophie Oxan morgen sprechen wird, aber darauf zum Beispiel, das wird der Abschluss, der krönende Abschluss sicher der morgigen Veranstaltung. Das ist etwas, worauf ich mich sehr freue.
Ah, und ich habe gedacht, der krönende Abschluss soll sein, dass am Ende getanzt wird und ich mich gefragt habe, wer räumt denn dann am Sonntag früh auf?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht da, weil wir werden am Sonntag unsere Mitgliederversammlung haben und ich glaube, das wird diesmal, hoffe ich, dass das anregend sein wird, aber auch friedlich verlaufen wird. Das wäre doch auch mal, das wäre doch auch was Schönes.
Dennis Yücel vom PEN Berlin. Der Kulturkongress findet morgen ab 13 Uhr im Sälchen am Berliner Holzmarkt statt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend.
Dankeschön.
Übergriffe auf Gedenkstätten in Deutschland. Ein Team von Deutschlandfunk Kultur in Berlin und Deutschlandfunk in Köln haben im Sommer vor einem Jahr zum ersten Mal über die Erkenntnisse und Einschätzungen des Bundeskriminalamtes berichtet. Die besagten Straftaten von Rechten und Rechtsextremisten sind in mehr als 1000 Fällen seit 2019 aktenkundig. Jetzt hat mein Kollege Max Kubal neue Zahlen. Kommen die wieder vom Bundeskriminalamt?
Ja, im Prinzip schon. Wie letztes Mal auch gehen diese Zahlen auf eine kleine Anfrage im Bundestag zurück. Damals war es der linken Abgeordnete Jan Korte, diesmal Marlene Schönberger von den Grünen. Die hat die Bundesregierung gefragt nach Zahlen zu Übergriffen auf Gedenkstätten. Und die bisher unveröffentlichte Antwort der Bundesregierung auf diese kleine Anfrage, die liegt uns jetzt exklusiv vor. Diese Daten machen es möglich, Erkenntnisse über eben Straftaten an Gedenkstätten jetzt fortzuschreiben und auch noch ein bisschen zu präzisieren.
Und was genau lässt sich fortschreiben und präzisieren?
Also die gute Nachricht, mit der fange ich vielleicht mal an. Anders als es vielleicht die gefühlte Wahrheit ist, ergeben die Zahlen keinen Anstieg der politisch motivierten Straftaten an Gedenkstätten seit 2019. Die schlechte Nachricht ist, die Zahlen sind gleichbleibend hoch. Circa 320 Mal im Jahr werden Angriffe an Gedenkstätten registriert und das seit 2019 mehr oder weniger unverändert. 2025 ist ja noch nicht rum, von daher sind es bis Ende Oktober erst 287. Aber man sieht schon, das könnte zum Jahresende dann auch wieder in der gleichen Größenordnung landen. Allerdings gibt es ein großes Problem mit diesen ganzen Zahlen. Sie merken schon, ich habe die ganze Zeit allgemein von Gedenkstätte gesprochen und das hat auch seinen Sinn, denn wir können es einfach schlicht nicht genauer sagen, was für Gedenkstätten.
Wo liegt denn da der Hase im Pfeffer?
Das hat mit der Statistikerhebung des BKA zu tun. Die registriert politisch motivierte Kriminalität und für die ist Gedenkstätte gleich Gedenkstätte. Völlig egal, ob es ums Gedenken an den Holocaust, das SED-Unrecht, die Kolonialzeit oder was völlig anderes geht. Dementsprechend kann man keine dezidierte Aussage treffen, ob jetzt KZ-Gedenkstätten angegriffen wurden, wie oft und von wem, ist daher schlicht nicht möglich. Wir haben nur dieses allgemeine Angriffsziel, wie es so schön heißt, Gedenkstätte. Und die Grünen-Abgeordnete Marlene Schönberger, die diese kleine Anfrage gestellt hat, die bedauert genau das.
Die Bundesregierung hat uns auch mitgeteilt, dass sie aus Gründen des Arbeitsaufwandes auch in Zukunft beispielsweise keine eigene Kategorie für Gedenkstätten mit NS-Bezug einführen möchten. Und da muss ich schon sagen, dass ich mir als Politikerin, die Erinnerungspolitik macht, ein fundierteres Bild erhofft hätte, ein genaueres Lagebild.
Wenn das Bundeskriminalamt so pauschal seine Statistiken anlegt, kann man dann überhaupt sagen, wes Geistes Kind die Täter sind?
Das versucht die Polizei zumindest, ja. Sie klassifiziert nach 5 verschiedenen Bereichen, rechts, links, religiös motiviert und ausländische Ideologie und der Rest fällt unter Sonstiges. Das sind die fünf. Und die allermeisten Straftaten werden von der Polizei tatsächlich als rechtsmotiviert eingeschätzt. Ganz genau sind es 1312 von 2203 seit Anfang 2019 oder anders ausgedrückt rund 60%. Der kleinere Rest verteilt sich dann eben auf diese anderen Kategorien.
Kann man denn zumindest dezidiert sagen, was im Fall der Gedenkstätten hinter dem Begriff Straftaten steckt?
Das kann man tatsächlich. Das macht die Polizei und führt das eben nach den jeweiligen Paragraphen im Strafgesetzbuch auf. Wenn wir da mal gucken und nur auf die rechtsmotivierten Taten schauen, dann geht es ganz wesentlich um Sachbeschädigung im weitesten Sinne. Das sind 541 dieser 1312 Taten. Das zweithäufigste Delikt relativ direkt dahinter ist dann Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das klingt jetzt irgendwie groß und juristisch. Einfach ausgedrückt ist es so etwas wie Zeigen des Hitlergrußes, die SS-Runen oder auch eben Hakenkreuzschmierereien.
Die erste Recherche von Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk zeigte ja, was bei der Polizei aktenkundig ist. Wie steht es denn um die Aufklärungsquote?
Die ist nach wie vor, sowohl was die ersten Daten bis 2024 als auch jetzt die neueren angeht, sehr, sehr dürftig. Weniger als 7% der neuen Fälle seit Sommer 2024 konnte die Polizei aufklären, das können wir jetzt sagen. Und aufgeklärt ist vielleicht sogar fast ein missverständlicher Begriff. Denn aufgeklärt heißt eigentlich nur, dass mindestens ein Tatverdächtiger ermittelt wurde. Das sagt aber nichts darüber aus, ob dieser Tatverdächtige auch angeklagt wurde, geschweige denn, ob der auch verurteilt wurde.
Das alles ist so wirklich wichtig für unsere Gesellschaft und mich verwundert, dass es um Daten und Statistiken so mau steht.
Ja, das finde ich auch. Hat mich damals schon gewundert, wundert mich jetzt immer noch. Und ich glaube, das Interesse an präziseren Angaben ist riesig. Wie gesagt, gefühlte Wahrheit ist, das steigt und steigt und steigt. Aber die Zahlen, die uns vorliegen, geben das nicht wieder. In der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Politik und nicht zuletzt bei den Gedenkstätten selber will man unbedingt genaueres wissen. Auch die Bundestagsabgeordnete Marlene Schönberger möchte natürlich gerne mehr wissen. Deswegen hat sie ja diese kleine Anfrage gestellt. Sie fordert, die Gedenkstätten grundsätzlich stärker zu unterstützen und deren gestiegenen Bedarf zu decken.
Wir müssen die resilient machen. Wir müssen die Menschen, die dort arbeiten, bestmöglich ausstatten. Und da hat der Bund eine Verantwortung und er hat auch Stellschrauben, die Arbeit vor Ort zu unterstützen, beispielsweise durch ausreichende finanzielle Mittel. Und das ist im Moment eben nicht gegeben.
Jenseits vom Geld bleibt es ja absolut ein Fakt. Wir haben jedes Jahr mehr als 300 Übergriffe auf Gedenkstätten aller Art. Das ist fast einer am Tag und das ist eben verdammt viel.
Max Kuberl mit aktuellen Recherchen über Straftaten gegen Gedenkstätten in Deutschland. Die Fakten, die im vergangenen Jahr recherchiert wurden, sind nachzuhören mit dem Klick auf deutschlandfunk.de/Erinnerungskultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Knapp 6 Wochen nach dem Kronjuwelendiebstahl im Pariser Louvre hat die Polizei den 4. mutmaßlichen Täter identifiziert. Es ist ein 39-Jähriger aus dem Pariser Vorort Saint-Denis, der wegen Zuhälterei und Hehlerei vorbestraft ist. Er war am Dienstag festgenommen worden. Die 3 übrigen mutmaßlichen Einbrecher sind schon länger in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ordnet sie nicht der organisierten Kriminalität zu, sondern hält sie für Kleinkriminelle. Nach wie vor ist unklar, was mit der Beute im Wert von etwa 88 Millionen Euro passiert ist. Der Louvre hatte kurz danach mehr Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. Heute wurde bekannt, dass Nicht-Europäer künftig 32 Euro fürs Ticket bezahlen. Das sind 10 Euro mehr als jetzt, eine Steigerung um 45%. Das Museum hofft auf zusätzliche Einnahmen in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro pro Jahr, die für die anstehenden Arbeiten verwendet werden sollen. Besonders betroffen werden US-Bürger und chinesische Reisende sein. Sie belegen Platz 1 und 3 bei den ausländischen Besuchern. Auf den Schauspieler Kevin Spacey kommen in London neue rechtliche Auseinandersetzungen zu. Wie mehrere Medien, unter anderem die Agentur PA und die BBC berichten, werfen 3 Männer dem mehrfachen Oscar-Preisträger vor, sie sexuell missbraucht zu haben. Demnach soll im Oktober kommenden Jahres ein Prozess gegen ihn beginnen. Die Fälle sollen in seine Zeit als künstlerischer Leiter am Londoner Old Vic Theater zurückreichen. Spacey hat sämtliche Vorwürfe immer wieder zurückgewiesen. Spacey, unter anderem bekannt für seine Rollen in American Beauty oder House of Cards, war 2017 von mehr als 30 Männern wegen unangemessenen Verhaltens oder sexueller Übergriffe angeklagt worden. Im Juli 2023 wurde Spacey in einem Prozess in Großbritannien vom Vorwurf der Vergewaltigung von 4 Männern freigesprochen. Auch ein Verfahren in New York ging ohne Verurteilung aus. Sie war Filmstar der Nachkriegsbundesrepublik und späte Dschungelkönigin und sie saß wegen Totschlags an ihrem Liebhaber im Gefängnis. Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist im Alter von 94 Jahren gestorben. In den 50er Jahren spielte sie in Filmen wie »Des Teufels General«, »Wir Wunderkinder« oder »Der eiserne Gustav«. Auch international war sie erfolgreich. Ihr Markenzeichen war ihre rauchige Stimme. 1977 erschoss van Bergen aus Eifersucht volltrunken ihren Liebhaber und kam ins Gefängnis, das sie 1981 wegen guter Führung vorzeitig verlassen konnte. Sie war dann wieder in Fernsehrollen zu sehen und als Synchronstimme zu hören. An ihren alten Ruhm konnte sie jedoch nicht mehr anknüpfen. Beim jüngeren Publikum bekannt wurde sie 2009, als sie das RTL-Dschungelcamp gewann.
Die Dominikanische Republik ist ihr Geburtsland. Dort wurde die vielseitige Künstlerin Licia Lewis 1983 geboren. In Museen wie dem Centre Pompidou in Paris und dem MoCA in Los Angeles zeigt sie auch ihre Tanzchoreografien besonders gern. Der Berliner Martin Gropiusbau hat ihr nun Mitte des Monats die Ausstellung I'm Not Here For eingerichtet und heute Abend stellte Licia Lewis im Lichthof des 150 Jahre alten Hauses ihre neue Performance Wayward Chant vor. Tanzkritikerin Elisabeth Nering hat sie sich angesehen. Erst einmal, was ist das Besondere an den Choreografien von Licia Lewis?
Da würde ich als erstes diese sehr heftige, entschiedene, kraftvolle Körperlichkeit nennen. In Verbindung mit deutlich klaren politischen Themen, die wiederum aber niemals plakativ bei ihr ausgedrückt werden. Ich würde formulieren, dass das künstlerische Selbstverständnis von Licia Lewis sich aus der Erfahrung von Rassismus speist, als schwarze Frau, eines jahrhundertelang strukturellen Rassismus, der sich über Generationen fortsetzt. Das kommt immer wieder als Thema, auch in den Gesprächen. Das benennt sie sehr, sehr klar als etwas, das sie antreibt. Und Licia Lewis versucht dafür, ich sage mal, Bewegungssprachen vielleicht auch zu finden, Situationen und Bilder, die ganz maximal weit entfernt sind von Klischeedarstellungen, also von der Darstellung von Opfern und Tätern oder direkten Schwarz-Weiß-Bildern, drastische Zitate oder so. All das kommt bei ihr nicht vor. Stattdessen entwickelt sie so Bewegungen wie sich schütteln, umfallen, so Nachahmung von tierischen Bewegungen, plötzlichen Änderungen in der Bewegungsrichtung, zucken, stürzen, auch hampeln. Manchmal wirken diese Performer ganz komisch, so ein bisschen wie außer Kontrolle oder haben die Beine so zusammen geixt. Sie posieren oder sie stellen sich tot. Und das sind alles so Bewegungsmuster, wo ich sagen würde, deuten würde, damit will sie auch aus diesem Repräsentationsmodus herausfallen und antwortet damit und versucht damit sozusagen diese Themen, die sie beschäftigen, künstlerisch umzusetzen.
Wayward Chant, also widerspenstiger Gesang, heißt die neue Arbeit. Was passiert?
Ja, in dieser Performance wird der ganze Lichthof des Martin-Gropius-Bau bespielt, auch die Nebenräume und das Foyer zu Beginn. Der Lichthof ist mit rotem Teppich ausgelegt und heute, muss man sagen, war es wirklich sehr, sehr voll. Unheimlich viele BesucherInnen und nur 6 Performer, das ist interessant, die mit Stimme und Bewegung sich ausdrücken. Licia Lewis hat es einen Chor genannt, das ist aber eben kein großer Chor und wir hören die Performer zuerst nur. Hier schon, es gibt eben die Stimmen, es gibt die Stimme, die Stimmen einzeln, aber auch sich überlagernd. Und dazu bewegen sich die Performer eben am Anfang durch diesen umliegenden Gang im Martin-Gropius-Bau. Und dann kommen sie immer wieder rein und raus aus diesen Nebenräumen. Sie stampfen, sie fallen hervor sozusagen. Dann summen sie, sie stoßen Laute hervor. Und es hat im Ganzen etwas sehr Repetitives im Akustischen und zugleich auch immer wieder was Überraschendes in den Bewegungsmustern. Also sie schleudern, sie fallen, sie klatschen sich ab. Sie lassen die Füße mit den schweren Schuhen so auf den Boden fallen. Sie kommen uns auch unheimlich nah, mitunter auch für einige vielleicht ein bisschen zu nah. Dann scheuchen sie die Zuschauer, die sich dann irgendwann im Martin-Gropius-Bau in der Mitte niedergelassen hatten, auf. Dann müssen alle weggehen, Platz machen. Also die Performer sind vor allen Dingen zu Beginn, ich würde mal sagen in der ersten Hälfte, extrem präsent. Sie füllen sehr den Raum aus. Und es wirkte für mich so ein bisschen wie so ein kryptisches Ritual eigentlich, über das man viel spekulieren kann, aber nicht voll ausdeuten. Das wirklich Problematische, man hat es vielleicht auch ein bisschen gehört, war für mich heute Abend die Akustik. Also gerade da, wo die Musik noch mit reinkommt, war das wirklich keine gute Akustik.
Aber man muss sagen, dass die Choreografie und das Haus ja eine schon absichtsvolle Beziehung haben.
Total. Ja, absolut. Also für mich war es ein bisschen so, die Wirkung hat sich mit der Zeit etwas verloren. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Obwohl die Performer sehr präsent sind, gibt es dann irgendwann eben diese ganz, ganz lange Bodensequenz mit dröhnend lauter Musik, wo die Performer dann irgendwann auf dem Boden liegen, singen, ins Mikro leider nicht zu verstehen sind. Und da verliert sich dieses Widerständische. Und ich glaube, das ist das, was du gerade gemeint hast, diese Beziehung zum Museum, in dem eben Artefakte festgehalten werden, was auch immer etwas mit Kolonialgeschichte zu tun hat. Und darauf reagiert sie schon. Und ich fand das am Anfang, wenn die so stark reinkommen und mit ihren Bewegungen, auch den Martin-Gropius-Baum übrigens, auch total krass bearbeiten. Also ich habe manchmal so gedacht, wenn der Fuß so auf die Tür abgestellt wird, oder? Habe ich so ein bisschen gedacht, ja, was die jetzt so denken, die MuseumswärterInnen. Aber es verliert sich halt mit der Zeit und dann wird es ein bisschen beliebig.
Und untermauert Wayward Chant jetzt ihren Ruf, dass sie die Performance im Kontext bildender Kunst neu ausrichtet?
Na, neu würde ich jetzt sicher nicht sagen. Ja, ich hatte hier schon das starke Gefühl, in diesem performativen Ansatz gibt es natürlich ganz viel Spielraum. Also morgen kann es schon eine andere Performance sein. Das würde ich schon sagen, je nachdem auch, wie das Publikum reagiert. Ich hatte das Gefühl, heute waren die Leute schon ganz schön befangen und auch ein bisschen träge Masse. Es kann auch durchaus sein, dass man etwas lebendigere Begegnungen hat und dann nochmal auch ganz andere Sachen entstehen. Im Umgang vielleicht mit den Räumen, mit den Türen, mit dem Material des Museums, das habe ich schon zum ersten Mal gesehen, dass sich da jemand wirklich auch so stark dran abarbeitet und nicht so dieses ganz Respektvolle hat von wegen Don't Touch, sondern sich wirklich auch die PerformerInnen an den Wänden gerieben haben und auf die Säulen geklettert sind und also wirklich physisch bearbeitet haben, den Raum. Da habe ich schon irgendwie so einen Schritt weiter gesehen, auf jeden Fall.
Elisabeth Nehring über die Uraufführung der Performance Wayward Chant von Licia Lewis. Noch einmal zu sehen, wir haben es gerade angesprochen gehört, morgen im Berliner Martin-Gropius-Bau. Orange-Rot, Mais-Gelb, Aubergine. Farben, die die Spanierin Teresa Solà Abud gerne für ihre großen, organisch wirkenden Skulpturen verwendet. Nachdem das Museum für zeitgenössische Kunst in Barcelona der 40-Jährigen gerade eine Schau gewidmet hat, folgt der Kunstverein Hannover mit der ersten Einzelausstellung in Deutschland. Kunstkritiker Carsten Probst hat sie sich angesehen. Selbstporträt als Schwangere ist der Titel, Self-Portrait as a Pregnant Woman. Erklärt sich diese Überschrift gleich?
Um ehrlich zu sein, nein, nicht sofort. Deswegen habe ich auch Teresa Solà Abud selbst direkt danach gefragt und sie sagt:
This all has to do with a sort of tensions
Das alles hat zu tun mit Spannung, mit Explosion, Rematerialisierung völlig verschiedener Wesen. Schwangerschaft ist ein Moment extremer Wandlung, einer Metamorphose. Sie kann in vielfacher Bedeutung verstanden werden. Eine Zelle teilt sich, vervielfältigt sich in alle Arten von mikroskopisch kleiner Infrastruktur in unseren Körpern. Ja, und das ist nicht biografisch gemeint oder irgendwie mythologische Deutung von Mütterlichkeit oder so, sondern Teresa Solars Faszination gilt der Frage, wie verhalten sich eigentlich Körper unter Druck, wenn man sie dehnt, wenn man an ihnen zieht, wie verändert sich ihre Form, ihre Oberfläche, ihre Farbe? Und sie sieht das durchaus nicht nur so als physisches, sondern auch wirklich als ein psychisches Ereignis. Zum Beispiel eben die Skulptur gleich am Beginn der Ausstellung, dieses Selbstporträt, das ihr den Titel gibt, wirkt wie so eine merkwürdige Form, die irgendwie aus sich herauswuchert, bauchige, faltige Flächen, aus denen unvermittelt so riesige Spitzen herauswachsen, die entfernt erstmal so Ähnlichkeit mit Hasenohren haben. Und dieser ganze deformierte Körper scheint auch unter seinem eigenen Gewicht fast zu kollabieren. Und dazu passt dann eine ganz schlichte Skulptur am Ende der Ausstellung, wo sich quasi der Kreis dann schließt, eine kleine, so aus Ton gegossene Form, die von zwei durch den Raum gespannten Seilen extrem in der Luft in Richtung gezogen und zugleich zusammengedrückt wird. Das sind so die elementaren Kräfte, sagt Teresa Solar. Um die geht es ihr in ihrer Arbeit und die sind für sie sozusagen die existenziellen Kräfte des Lebens. Der Erde geradezu.
Die Skulpturen, ich kenne sie nur von Fotos, die wirken auf mich ausladend und zerbrechlich zugleich, dabei aber auch sehr abstrakt. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, ich finde auch. Also im ersten Moment hält man die Arbeiten eher für ziemlich abstrakt. Man wundert sich so ein bisschen. Aber eigentlich sind das so hybride Wesen. Hybride so aus belebter, unbelebter Materie oder aus Lebewesen und Maschine oder Körperteil und Werkzeug. Also man schwankt ständig zwischen Erkennen und Befremden. Zum Beispiel gibt es eine Serie von ziemlich ausladenden Skulpturenensembles mit dem auch ziemlich merkwürdigen Titel Tunnelbohrmaschine. Okay, also Tunnelbohrmaschinen wirken ja tatsächlich erstmal ein bisschen wie monströse Lebewesen. Sehr komplexe Maschinen sind das ja, die sich da durch die Erde wühlen. Aber das sehen Sie in der Ausstellung gar nicht. Was Sie sehen, sind riesige rote, an Seilen aufgehängte Knochen, die mitten im Raum schweben. Und wenn Sie dann daran entlang gehen, dann sehen Sie, dass in diese Knochen so Sitzvertiefungen eingelassen sind, wie bei einem Kajak, so einem kleinen Faltboot. Und Teresa Solar sagt, genauso ist das auch gemeint. Was ich versuche, mit diesem parallel arrangierten Objekt zu zeigen, ist, dass der Knochen fragil ist, verletzlich, als wäre er ein Knochen, der ins Schwimmen gerät, der wie ein Boot auf das Meer hinausfährt. Und in so einem Kajak kann das Meer natürlich auch sehr schnell ein erschreckender Ort werden. Teresa Solar-Abud hat ein sehr philosophisch-poetisches Verhältnis zu den Formen und Materialien, mit denen sie umgeht. Was hat das jetzt mit einer Tunnelbohrmaschine zu tun? Die Skulptur selbst scheinbar ist eine solche Maschine, die sich in den Untergrund der Geschichte bohrt, die Geschichte der Materialien, vom Knochen, vom ursprünglichsten Material sozusagen bis zum Leichtbauschiff aus Carbonfasern. Also die Evolution ist ein Zustand von Dauerspannung, Dauerdruck, ständiger Verwandlung.
Die Plastiken, das habe ich mitgenommen, brauchen auch Raum. Wie werden die Arbeiten denn jetzt im Kunstverein Hannover präsentiert?
Das fand ich eigentlich mit den interessantesten Teil der Ausstellung, denn Teresa Solar setzt auch Farbe als skulpturales Element ein, und zwar indem sie jeden einzelnen Raum eine bestimmte Farbe gibt. Diese Tunnelbohrmaschinenskulptur in einem sehr großen Saal, die ist komplett umgeben mit sonnengelb gestrichenen Wänden und Decken. Ein anderer Raum mit einer Mischung aus Körpergelenkteilen und Maschinenversatzstücken ist in Tiefseeblau gehalten. Diese ganze Dreidimensionalität der Räume löst sich auf. Man kann sagen, es werden fast virtuelle Räume, aber körperliche und physische Umgebung erweitert sich dadurch auch seltsam, aber eben ganz sanft und mit einigen, ja eigentlich ganz analogen Mitteln.
Es gibt daneben, ich weiß nicht, wie viel Raum das wiederum einnimmt, Zeichnung und eine Videoarbeit von ihr zu sehen.
Ja, das stimmt. Es ist eine Videoarbeit, in der sie selber sich so auf eine Töpferscheibe raufgesetzt hat und sich quasi selber zu einer Skulptur, zu einer formbaren, dehnbaren Skulptur macht. Und auf der anderen Seite diese Zeichnung, ebenfalls finde ich ein sehr schönes Element in dieser Ausstellung, bei der man den Eindruck hat, sie studiert lauter natürliche Formen, die sie in ihrer ständigen Verwandlung studiert und weiterentwickelt, vom Knochen, Zahn, von der Zelle bis zu irgendwelchen Hautflechten und anderen Dingen, die also später sozusagen gar nicht mehr richtig zuordnenbar sind, sondern einfach Material für immer neue skulpturale Ideen.
Macht all das Teresa Solabu zu einem Shootingstar in der internationalen Kunstszene? Es scheint so.
Also sie hat in jedem Fall gerade einen Lauf, kann man so sagen, und sehr viele Ausstellungen. Aber von diesen hybriden Körpern und Mischwesen von Mensch und Maschine ist ja im Moment überall die Rede, seit vielen Jahren. Bei ihr das Besondere ist, finde ich, dass sie ohne irgendwelchen theoretischen oder politischen Diskurs auskommt. Sie nähert sich wirklich diesen Fragen aus der Materialität der Skulptur heraus. Das ist, finde ich, eine sehr bemerkenswert traditionelle Vorgehensweise und zugleich aber doch auch eben eine Erweiterung des Begriffs der Skulptur. Und daher finde ich auch eine sehr erstaunliche Position. Kein Wunder, dass die so viel Aufmerksamkeit findet.
Carsten Probst über Self-Portrait as a Pregnant Woman, die erste Einzelschau von Plastiken von Teresa Solabut in Deutschland. Die Ausstellung ist zu sehen von morgen bis zum 1. März im Kunstverein Hannover. Lotta Wieden hat die Feuilletons inzwischen durchgelesen und die Zeitung wieder zugefaltet. Hier ist ihre Kulturpresseschau.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Schon gemerkt? Es wird Advent. Und die Tageszeitung Taz rauft sich die Haare. Überall Adventskalender, wohlgemerkt Adventskalender von Unternehmen. Von Werkzeugherstellern über Kosmetikmarken bis zu Erotikshops. Wer auf Amazon ahnungslos das Wort Adventskalender eintippt, erhält momentan mehr als 20.000 Suchergebnisse, berichtet Taz-Autorin Claudia Laguzinski. Neben Gewürzkalendern, Weinkalendern, Parfümkalendern, Kalendern mit Bierproben, Nagellack, Sudoku oder Proteinriegeln gibt es auch Kalender für die lieben Vierbeiner in Form von Leckerlis. Frage der Taz-Autorin: Waren Adventskalender nicht mal was für Kinder? Seit wann öffnen Erwachsene eigentlich Türchen, um sich das Warten auf Weihnachten zu vertreiben? Tja, seit wann? Die Antwort darauf gibt die Autorin ein paar Zeilen später selbst. Laguzinski schreibt: Wenn der Kalender einer bestimmten Marke dann knapp einen Monat im Wohnzimmer oder auf dem Küchentresen steht, profitieren die Unternehmen doppelt. Durch Umsatz und von der kostenlosen Werbung in den vier Wänden des Käufers. Auch in der Tageszeitung Die Welt weihnachtet es bereits ordentlich. 6 Redakteure und 2 Redakteurinnen geben Tipps für unentschlossene, aber anspruchsvolle Geschenkesucher. Hübsch sind die Kategorien, die Konsumempfehlungen auf feuilletonistische Fallhöhe bringen. Sie lauten für Schaulustige, für Zuhörer, für Eskapisten oder auch für Preisbewusste. Uns gefällt am besten die Begründung für das Kartenspiel Wizard. Das Fest der Liebe ist auch das Fest der Streitigkeiten, also lieber alle schlummernden Konflikte im Kartenspiel ausfechten. Ganz anders die Süddeutsche. Hier geht es weder um den Advent noch ums Schenken, stattdessen ein Ausflug an den Tegernsee. Dort besucht SZ-Autor Jörg Henschel die Zentrale der Weimar Media Group, also jenen Verlag, der zu 50% Kulturstaatsminister Wolfram Weimar gehört, zu 50% seiner Ehefrau und um den es in jüngster Zeit reichlich Wirbel gegeben hat, weil bei einem vom Verlag jährlich ausgerichteten Gipfel exklusiver Zugang zu Politikern gegen Bezahlung angeboten wurde. Henschel schreibt: Geht man vorbei am Sitz der Weimar Media Group in der Seestraße in Tegernsee, fällt auf, wie klein dieser Verlagssitz ist. Man hatte sich einen monumentalen Altbau vorgestellt oder einen modernen Bürokomplex, doch nun steht man vor einem unscheinbaren Häuschen im bescheidenen Alpinstil der Nachkriegszeit, dessen Erdgeschoss an einen Optiker vermietet ist. 16 Magazine, Agenturen und Verlage gehören nach eigenen Angaben zur Weimar Media Group. Henschel schaut sich die Auflagen, Reichweiten und Inhalte aller einzeln an. Sein Fazit? Ein Blick hinter die Fassade lässt das ganze Gebilde schnell in sich zusammenfallen. In Weimars gesamten Portfolio gibt es letztlich nur 4 Medientitel, die noch Puls haben. Und weiter?
Man kann den Eindruck erhalten, die Weimar Media Group sei weniger ein Medienunternehmen als eine Agentur, die mit Einfluss und Kontakten handelt. Auch die Welt, bei der Weimar Anfang der 2000er Jahre 2 Jahre lang Chefredakteur war, beschäftigt sich mit dem Verdacht des Interessenkonflikts, kommt aber zu dem Schluss, die aktuellen Debatten um Kulturstaatsminister Wolfram Weimar verdecken, dass Weimar richtige Akzente setzt, in der Gedenkstätten wie in der Medienpolitik. Währenddessen fliegt die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit Papst Leo dem 14. in die Türkei und plaudert dabei ordentlich aus dem Nähkästchen. Wir erfahren, insgesamt 81 Journalisten begleiten den Papst, viele von ihnen wollen ein Selfie mit dem Heiligen Vater, einige machen ihm Präsente, womit wir wieder beim Schenken wären und einem letzten Tipp aus der Taz. Schluss mit Adventskalendern voller unnützer Dinge. Pack da billige Schokolade rein und fertig.
Die Kulturpresseschau von und mit Lotta Wieden. Im Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.